Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Sanktionen, das klingt nach klarer Strafe für den Aggressor. Aber was, wenn der Schuss zurückkommt und uns ins eigene Knie trifft? Im Juni 2022 hat die FPÖ im österreichischen Nationalrat gefordert, Schluss mit den EU-Sanktionen gegen Russland, Veto gegen alles, was noch kommt. Die Begründung damals, Russland findet andere Abnehmer, verdient an den hohen Preisen und wir in Österreich und Deutschland zahlen die Rechnung mit Inflation, Energiekrise und Wohlstandsverlust. 4 Jahre später, schauen wir mal und machen den kleinen Kassensturz, haben die Sanktionen Putin wirklich geschwächt oder vor allem unsere eigene Wirtschaft? Wer leidet eigentlich mehr, Russland, Europa oder am Ende sogar ganz andere Länder? Darüber spreche ich jetzt mit einem, der die Rohstoffmärkte ganz genau beobachtet, Energiemarktanalyst Johannes Bernini. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns mal zurückspulen. Welche zentralen Sanktionspakete gegen Russland wurden 2022/23 beschlossen, vor allem im Energiebereich, und was war der politische Anspruch dahinter?
Naja, man hat zuerst einmal die Sanktionen im Juni 2022 beschlossen, das waren die sogenannten Ölsanktionen. Da habe ich damals gemeint, das ist ein Schuss ins Knie, weil ich der Meinung war, das ist nicht zielführend. Das hat übrigens dann auch die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen so gesehen. Die hat, nachdem diese Sanktionen beschlossen worden sind, im Juni gemeint, also dass das ein Blödsinn ist, dass man das nicht machen kann, weil dann gehen einmal 50 Entwicklungsländer pleite. Und deswegen wurde dann auch im November 2022 diese Sanktionen komplett geändert. Komplett deswegen, weil man hat in Wirklichkeit einen Cap-Mechanismus eingezogen, der quasi diese Sanktionen relativiert hat und einem, sage ich mal, politischen Prozess unterworfen hat und hat da quasi die Schwierigkeit genommen. Das Problem ist nur, dass zu dem Zeitpunkt der Schaden schon angerichtet war und wir in der Zeit bereits schon die Gegenreaktion davon wahrnehmen mussten, nämlich dass bei uns die Gaslieferungen reduziert worden sind.
Damals hieß es aus Brüssel, die russische Wirtschaft soll unter Druck geraten, die Kriegführung verteuert, die technologische Basis geschwächt werden. Wenn wir heute auf Wachstumszahlen, auf Staatsfinanzen und auf Währung schauen, wie stark hat das Russland tatsächlich getroffen?
Russland hat zuerst einmal durch das Umstellen auf Kriegswirtschaft ein recht solides Wirtschaftswachstum gehabt, die ersten Jahre. Ich glaube, mittlerweile ist auch dort die Situation nicht mehr so rosig. Das heißt, das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so solide. Man gerät in gewisser Weise unter Druck und man hat von den Volumen, das man damals produziert hat, da waren wir doch über 10 Millionen, ungefähr 1 Million Fass an Rohölproduktion verloren. Und man hat sicher auch aufgrund verschiedener Angriffe gegen russische Raffinerien auch einiges an Produktenexportvolumen verloren. Also Russland wurde sicher auch getroffen durch diese Sanktionen. Die Möglichkeit, Gas zu verkaufen, hat sich verschoben auf den Flüssiggasmarkt. Der ist nicht so groß wie die Volumen, die man durch die Pipelines bewegt. Das heißt, auch die Möglichkeit, hier das zu ersetzen, war nicht so großartig. Aber der Ölmarkt, würde ich einmal sagen, war in erster Linie gekennzeichnet durch Umgehungen, weil einfach die meisten Länder der Welt nicht an diesen Sanktionen teilgenommen haben und das Öl relativ einfach weiterverkauft werden konnte, anderswohin. Und im Gasbereich, ja, da sind wir noch in Entwicklung, weil ja die Sanktionen der EU erst anfangen, in Wirklichkeit das Gas von Europa wirklich fernzuhalten. Und das ist nicht einmal noch abgeschlossen, nicht?
Heute sehen wir ein recht widersprüchliches Bild. Offizielle Zahlen zeigen wieder Wachstum. Gleichzeitig sprechen Institute von einer Kriegs- und Schattenwirtschaft, von Technologie, Lücken und Abhängigkeit von China. Wie schätzen Sie die aktuelle Verfassung der russischen Wirtschaft ein?
Wie gesagt, die russische Wirtschaft hat am Anfang stark profitiert durch die Kriegswirtschaft, nicht? Also da ist sehr viel Geld hineingepumpt worden. Aktuell ist das im Abflauen begriffen. Es ist aber so, dass ungefähr ein Viertel der russischen Wirtschaft nur von Öl abhängt. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass wie noch vor, sage ich mal, 20 Jahren, ja, wo Russland zur Hälfte die Einnahmen aus den Ölverkäufen generiert hat. Das heißt, Russland ist heute wesentlich besser diversifiziert. Und dadurch, dass es eben seine Wirtschaft umstellen konnte, mehr hin zu BRICS-Ländern, hat einfach Europa einen Geschäftspartner verloren. Russland konnte das aber im Großen und Ganzen mit vielen anderen Ländern ersetzen.
Viele sagen, der Krieg läuft weiter. Also haben alle Sanktionen mehr oder weniger ihr Ziel verfehlt. Ist das vielleicht dann doch zu simpel gedacht? Oder muss man dann einfach sagen, man hat es vielleicht nicht doll genug versucht? Ja? Oder muss man zugeben, dass wirtschaftliche Strafen allein kaum so einen laufenden Krieg stoppen? Ist das noch zu soft sozusagen?
Ich glaube nicht wirklich so stark an Sanktionen. Sanktionen sind ein Mittel, mit dem man einen kleineren Gegner wahrscheinlich unter Druck setzen kann und quasi unterwerfen kann. In dem Moment, wo man aber große Gegner hat, dann ist es wirklich nicht ein opportunes Mittel. Wenn wir jetzt kleine Gegner als Beispiel hernehmen, ja, die Amerikaner haben ja schon Jahre an Erfahrung mit Venezuela und dem Iran, wo man Sanktionen ausprobiert hat. Und man hat gesehen, dass das auch nur sehr bedingt funktioniert hat, weil diese Länder haben gelernt, erstens einmal mehr im eigenen Land zu produzieren. Sie haben gelernt, die Sanktionen zu umgehen mit Drittstaaten. Man hat gesehen, dass die Sanktionen in erster Linie die Zivilbevölkerung treffen. Das heißt, das Ziel wurde selten erreicht. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Länder wie Nordkorea und Iran halten an ihren Atomprogrammen fest, weil sie sehen, dass sie sonst sich unterordnen müssen und damit gewisse Souveränität aufgeben. Und deswegen sind sie nicht bereit, das zu machen. Das heißt, ich sehe nicht, dass Sanktionen ein opportunes Mittel sind, weil sie heißen automatisch Nein. Ja, währenddessen Verhandlungen auf der anderen Seite könnten heißen, ja, aber. Und damit begibt man sich in einen wesentlich konstruktiveren Verlauf in den Gesprächen, wo man versuchen kann, doch Lösungen herauszuarbeiten.
Jetzt würde es mich interessieren, es ist ja ähnlich wie bei der Corona-Krise. Auch da gab es Leute, die gesagt haben, Leute, wir müssen vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten. So wie wir das machen, geht das nicht. Und die ganzen Maßnahmen laufen auch ins Leere oder bringen auch gar nichts. Auch da hat man auf diese Leute eben nicht gehört. Wie war das denn am Anfang des Russland-Ukraine-Krieges? Also hat man Sie da schon als Experten wahrgenommen, ins Boot geholt, interviewt? Gab es da auch Annäherungsversuche seitens einer Regierung oder einer Expertenkommission? Oder hat man gesagt, ach, der Herr Benigni, der erzählt gerade nicht das, was wir alle hören wollen? Also waren Sie sozusagen ein unangenehmer Experte oder sind Sie mit einbezogen worden?
Naja, ich habe schon immer einen Zugang gehabt zu den Medien. Von der Seite kann ich sagen, ja, ich wurde gehört. Aber ich wurde dann auch gecancelt. Ja, also das ist für mich eine neue Erfahrung gewesen, ja, weil man doch merkt, dass Meinungen, die nicht regimetreu sind, dass man diese Meinungen nicht hören möchte und dass man die nicht zulässt. Das ist eigentlich eine Definition des Faschismus, den ich mir eigentlich nie gedacht habe, erleben zu müssen. Aber es war halt so, dass die Medien auf einmal keine differenzierte Meinung mehr haben durften. Es wurde sehr stark einseitig das Ganze angegangen. Und ja, ich meine, am Ende des Tages, schauen Sie, ich habe, wie das Ganze angefangen hat, gesagt, ja, unsere Inflationsrate wird sich verdoppeln. Da war sie bei 5,6, der Höhepunkt der Inflation war bei 11,2. Nicht? Das heißt, es hat sich genau verdoppelt. Das heißt, es war für mich nicht ein großes Wunder, was da passiert. Ich war nur verwundert, dass man bereit ist, solche Bürden auf sich zu nehmen, weil die Reaktion, was hier passiert, das war für mich absehbar, dass man aber bereit ist, seine eigene Wirtschaft sowas aufzubürden. Da war ich wirklich erstaunt. Und ich habe mir schon die Frage gestellt, qui bono? Ja, wer sind diejenigen Industrien und diese Sparten, die eigentlich von solchen Konflikten profitieren? Weil am Ende des Tages ist auch ein Krieg ein Geschäft. Ja, und ich verstehe es nicht ganz, aber diese Fragen werden hoffentlich geklärt werden, wenn der Krieg mal vorbei ist.
Aber welchen Reim haben Sie sich dann in diesem Moment darauf gemacht? Letzten Endes lag mir vorhin auch schon die Frage auf der Zunge, wenn es schon nach einer relativ kurzen Zeit klar war, dass Sie ins Leere laufen, warum ist das dann nicht noch mehr Leuten aufgefallen und warum hat man dann dementsprechend nichts getan? Sind es nur politische Gründe gewesen oder einfach rechnerische Dummheit?
Naja, die Meinungen hat es sehr wohl gegeben. Und wir müssen schon akzeptieren, dass es nicht gewünscht war, diese Meinungen zu artikulieren. Viele Menschen befinden sich in Abhängigkeiten, wenn sie in Staatsbetrieben arbeiten oder staatsnahen Betrieben. Und wenn die solche Meinungen artikulieren, dann werden sie kaltgestellt. Mein einziger Vorteil ist, dass ich ein unabhängiger Experte bin und meine Meinung auch sagen kann. Dass es in dem Fall klar war, dass es nicht funktioniert, wollte man wahrscheinlich nicht hören, weil selbst in Nationalstaaten wie in Österreich man hier sich ja nicht gegen europäische Meinungen durchsetzen konnte oder wollte. Und es war natürlich immer leichter, und das ist es auch heute noch so, wenn man sich in einer Gruppe hinter der Mehrheitsmeinung versteckt und mitläuft, dass man das kritisch diskutiert und analysiert. Wissen Sie, ich habe mir nie angemaßt zu sagen, dass Sanktionen allgemein nicht funktionieren. Ich habe meine Meinung ganz gezielt auf die Energiesanktionen gemünzt, weil ich mich im Energiebereich auskenne, und habe mich gewundert, dass man das hier trotzdem so durchzieht, weil es mir klar war, dass das einhergeht mit dem Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen. Das ist ja heute noch, wenn Sie schauen, die Krise, die wir in Mitteleuropa haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, es wird immer gesagt, weil die Energiepreise zu hoch sind. Es wäre vielleicht einmal an der Zeit, dass man jetzt Friedensverhandlungen führt, würde ich sagen.
Aus diesem Aspekt auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal in die Wohnstuben, die österreichischen, aber möglicherweise auch wie von anderen Ländern. Und da kommt natürlich das Wort Bumerang, zu dem wir jetzt kommen, auch auf den Tisch. Österreich war 2022 extrem abhängig vom russischen Gas, dazu Ölimporte über Russland und Transitländer. Wie stark haben Sanktionen, Lieferstopps und der erzwungene Umstieg auf andere Quellen eben die hiesige Inflation und das Wachstum beeinflusst?
Na, schauen Sie, die Abhängigkeit ist etwas, das habe ich eigentlich vorher auch schon kritisiert. Ja. Ich bin ein Vertreter der sogenannten Drittelstrategie. Meines Erachtens sollte man nicht mehr als ein Drittel seines Bezuges von einem Land haben, weil man sonst erpressbar wird. Ja. Und Österreich hat natürlich eine sehr missliche Lage gehabt, dass man hier sehr stark von Russland abhängig war, Deutschland detto. Und was mich eigentlich noch mehr verwundert hat, ist, dass man sich in diese Abhängigkeit begeben hat, obwohl Präsident Trump schon in seiner ersten Amtsperiode ganz klar Ansage gemacht hat, dass er gegen Nord Stream 2 ist, wissend, dass er mehr von seinem Flüssiggas verkaufen wird wollen.
Heute, Anfang 2026, wie viel russisches Gas steckt eigentlich noch in unseren Leitungen aktuell? Also über Umwege, über Zusammenmischungen, vielleicht auch Börsengeschäfte, Hin- und Hergeschiebe und vor allem, wie teuer war der Ausstieg für Unternehmen und Konsumenten?
Naja, ich würde sagen, ungefähr 15% der Lieferungen nach Europa werden noch in Form von russischen Molekülen sein. Wir haben die Nord Stream Pipeline, die Osteuropa versorgt, also gerade Ungarn, die Slowakei und die Ukraine bekommen Gas über die Nord Stream Pipeline von Russland. Dann kommt Flüssiggas, ja, vor allem bei Belgien kommt das rein, aber auch nach Spanien, teilweise Frankreich. Und das verteilt sich dann über die Pipelines, nicht?
Und jetzt kommen wir noch zu einem politischen Thema, denn wenn wir so die Umfragen gerade, zumindest in Österreich, anschauen, die FPÖ ist bei 43%, Tendenz steigend. Wie viel Potenzial steckt denn grundsätzlich bei österreichischen Wahlkämpfen in diesem Thema Energiepolitik? Oder sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo gerade dieses Thema nochmal einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt?
Ich meine, eins ist klar, die Fehleinschätzung, was die Energiepreise anlangt, durch diese Sanktionspolitik und all dem, das war ein richtig kolossales Eigentor der EU und hat tausende Arbeitsplätze gekostet. Ob man das jetzt politisch nützen kann, ja, oder nicht, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ja. Es ist halt nur die Frage, je früher, dass man das beenden kann und je früher, dass man hier wieder günstigere Energiepreise hat, desto schneller werden wir wieder Wohlstand schaffen. Und da kommen halt auch die Fragen dann, und das ist das nächste Thema der Energiepreise, wie rasch man glaubt, dass man einen Green Deal erreichen möchte oder muss. Weil je früher, dass man sowas anstrebt, desto mehr kostet es. Und Österreich ist da manchmal ein Meister des Goldplating. Ja? Und die Frage ist, wie weit das überhaupt sinnvoll ist und wie weit das nicht die Energiepreise wieder nach oben treibt.
Sanktionen sollten Russland treffen und am Ende haben sie auch uns getroffen. Russland ist nicht zusammengebrochen und der Krieg ist nicht zu Ende. Über das Sanktionsthema und den Energiemarkt haben wir gesprochen mit Energiemarktanalysten Johannes Bernini. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung.
Gerne.